Die Denise hat das ganz toll vorgelesen und ich habe eben eine Stimme gehört. Diese Stimme hat zu mir gesprochen. Und diese Stimme hat gesagt, dass du heute Geburtstag hast. Stimmt das? Dann müssen wir ihr doch ein Ständchen singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Denise. Happy Birthday to you. Alles Gute und Gottes Segen. Was ein Glück, dass wir solche Stimmen haben. Wir wünschen dir ein neues, gutes, gesegnetes Lebensjahr und einen tollen Geburtstag heute. Es ist ein schöner Tag, um Geburtstag zu feiern. Draußen ist das Wetter schlecht, also kannst du innen drin alles machen, was du willst. Wer gibt das an die Eltern weiter? Ihr seid schon mitten im Thema drin, wir sind schon mitten im Thema drin. Heute passt alles irgendwie zusammen. Wer die Gelegenheit oder auch das Privileg hatte, meinen Blog von gestern Abend zu lesen, wer heute aufgepasst hat im Bibelgespräch, der weiß, worum es auch in der Predigt geht. Es geht um das Gericht. Und damit meine ich nicht das, was man essen kann, darum geht es dann nach dem Gottesdienst, sondern um das Gericht Gottes. Bevor ich da einsteige, mache ich noch eine Warnung. Es geht auch noch um etwas anderes heute. Wir haben das ja gehört in diesem Text. Es geht auch um Kohle. Ne? Darum geht es ja hier. Und wir werden sehen, wie wir das zusammenbringen. Und um da einen lockeren Einstieg zu gewähren, werde ich euch einen kleinen Witz erzählen, der im Moment die Runde macht. Da geht es auch um Geld und um viel Geld. Und den gibt es in verschiedensten Versionen, aber der geht ungefähr so. Aktualisiert auf die Euro-Lage im Moment, gibt es da einen griechischen Bürgermeister einer Kleinstadt, der besucht seinen Kollegen in Spanien. Und als er dort bei dem zu Gast ist, da sieht er, dass er in einer prächtigen Anlage auf einer prächtigen Finca wohnt, dass er mehrere Autos hat, dass es dem wohl recht gut geht. Da fragt er ihn, Mensch, kriegt ihr hier als Bürgermeister so viel Geld, dass du dir so ein schickes Haus leisten kannst? Dann sagt er, guck mal da hinten raus. Siehst du die Brücke da hinten? Sagt er, ja, die Brücke sehe ich. Die haben wir bei der EU beantragt, sagt er. Vierspurig. Gebaut haben wir zweispurig. Und der andere sagt, ich verstehe. Und ein Jahr später gibt es einen Gegenbesuch natürlich, der Spanier kommt zu den Griechen. Und diesmal ist er eingeladen und das ist eine Riesenvilla. Angestellte, Stallungen, mehrere Swimmingpools. Und er fragt natürlich seinen Kollegen, der Spanier dann, wie hast du denn das gemacht? Das ist ja ein Anwesen hier, das kann sich ja sehen lassen. Und dann sagt der Grieche, siehst du die Brücke da hinten? Und der Spanier sagt, nein. Ja. Es dauert immer eine Sekunde bei dem Witz. Mein Bruder hat mir versichert, in Afrika wird der Witz auch erzählt, nur mit anderen Sachen, die da eingefüllt werden. Also warum lachen wir darüber? Warum lachen wir überhaupt über Witze? Ganz einfach, weil sie uns die Welt karikieren, weil immer ein Stück Wahrheit dahinter ist, auch wenn es eine unschöne Wahrheit ist. Und durch das Lachen betreiben wir eine Art inneren Exorzismus dieser unschönen Dinge, die wir nicht ändern können. Und ich habe es euch ja schon angedroht, es geht heute auch um Geld, um viel Geld. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Finanzkrise. 2008, 2009 redet man davon, 2010 und 2011 hat man auch immer noch viel davon geredet. Es gab auch Filme dazu, Hollywood hat sich der Thematik angenommen. Und wir erinnern uns sicherlich noch innerlich an die Empörung auch, die uns alle überkam, als wir hörten, dass im Jahr 2010 für den Zeitraum der Finanzkrise 2008 und 2009, in der ja mehrere Billionen Dollar oder Euro verbrannt wurden, die 17 führenden amerikanischen Geldinstitute ihren Managern Boni im Wert von 1,6 Milliarden Dollar ausschütteten. Also für den Zeitraum, wo Geld verbrannt wurde, wurden sie belohnt. Die gesamte Wall Street damals schüttete 2010 144 Milliarden Dollar an Bonuszahlungen aus. Das heißt, darunter einige Manager, die eh schon zu den Superreichen gehörten, die bekamen teilweise mehrere Dutzend Millionen. Für uns als ganz normale Bürger ist das alles überhaupt gar nicht zu fassen. Und die Empörung ist natürlich auf unserer Seite groß. Ist das denn reiner Sozialneid, den wir betreiben? Hat das einfach damit was zu tun, dass wir weniger haben und andere haben mehr und wir hätten auch gern mehr? Das wird ja gerne dort angeführt. Und natürlich ist es auch manchmal bitter, das zu begreifen. Im Moment kämpfe ich gerade für jemanden dafür, der Sozialhilfe empfängt, dass die Zahnregulierung, die diese Person benötigt, das sind 1.500 Euro, dass die von der Kasse übernommen wird. Macht die Kasse nicht, hat irgendwelche Regularien und sagt, ist über 18 Jahre, geht nicht. Haben wir uns damit abgefunden, dass die Schere immer weiter auseinandergeht? Und das wird uns ja berichtet. Natürlich wissen wir, dass ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, sei es in Deutschland, sei es auf der Welt, das Maximum oder den großen Anteil des Besitzes überhaupt trägt und hat. Die Zahlen sind jetzt erstmal uninteressant. Ziehen wir uns als Kirche da zurück? Betreiben wir prophetische Kritik, wie andere Kirchen das auch tun? Was hat das, ist vielleicht jetzt die nächste Frage, die ihr mir stellt, was hat das zu tun mit dem Text, den wir gelesen haben? Und heute empfehle ich euch, diesen Text auch wirklich vor Augen zu nehmen. Und ich habe es ja auch gestern ein bisschen angedroht, ein bisschen reißerisch angedroht in meinem Schreiben, dass ich euch heute eine Auslegung dieses Textes geben werde, die ihr nicht so erwartet habt. Vielleicht habt ihr sie ja dann am Ende auch erwartet, dann habe ich nicht recht gehabt. Es geht um das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Und das ist ja eines der Gleichnisse Jesu, was zu den bekannteren zählt. Und die Übung, die wir heute machen, habe ich gestern gesagt, heißt die Bibel gegen den Strich gelesen. Wir hatten das hier und da schon mal in Predigten, dass wir uns Texte vornehmen, dass wir genauer hingucken, dass wir auch mal versuchen, mit anderen Augen diese Texte zu betrachten. Es ist ganz wichtig, dass wenn man einen Text in einer Tradition liest, dass man Stimmen hört aus anderen Traditionen, wie die diesen Text verstehen. Also hier geht es auch heute darum, diese Passage mal anders zu lesen als gewohnt. Das wird nicht ganz behaglich werden, aber vielleicht erfüllt damit das Gleichnis auch einen Zweck, den Gleichnisse hatten, die Jesus erzählt hat, nämlich uns zu stören, auch uns gegen den Strich zu bürsten, unangenehm zu sein. Bevor wir eine neue Deutung versuchen, erinnern wir uns zunächst mal an die traditionelle Deutung dieses Textes. Klassisch. Denn wir sehen in diesem Text ja durchaus wertvolle geistliche Lektionen. Die traditionelle Auslegung und eigentlich die einzige, die ich so kenne, hat sich deshalb bis in unseren Sprachschatz niedergeschlagen. Denn das Wort Talent, was wir benutzen heute, da denkt heute gar keiner mehr an Geld. Da denken wir an Fähigkeiten, an Talentshows, an irgendwelche Dinge, die wir gut können. Fähigkeiten, mit denen uns geistlich gesehen Gott ausgestattet hat und die wir einsetzen sollen. Wir lernen also erstens, dass Gott uns mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet hat, denn jeder bekommt hier unterschiedlich viele Talente. Und wir lernen, dass wir diese Talente, diese Fähigkeiten einsetzen, fördern, mehren sollen. Wie die beiden ersten Knechte das ja auch geflissentlich tun, denen gelang es, ihre Talente zu vermehren, zu verdoppeln sogar. Der Herr hat seine Freude am Einsatz unserer Kräfte für sein Reich und er belohnt das mit dem Eingang in sein Reich. Der böse Knecht, der dritte, der als faul bezeichnet wird, der ist das Negativbeispiel in dieser Erzählung. Er hat Angst vor dem Herrn, der tut nichts, er wird als faul bezeichnet, er wird bestraft. Also nochmal im Klartext, Talente sind Fähigkeiten, der Herr im Gleichnis ist Gott. Die Knechte sind wir als Nachfolger. Die Finsternis ist die Verdammnis, die Freude des Herrn das Paradies. Das kennen wir. Das kann man auch in allen Kommentaren so nachlesen. Und der Kontext scheint es ja auch nahe zu liegen. Im Gleichnis vorher redet Jesus von den 5 Jungfrauen, die zu spät kamen. Das Gleichnis danach, was unmittelbar folgt, handelt vom Weltgericht und auch hier wird gerichtet. Hier wird ein Urteil gesprochen. Das ist die traditionelle Auslegung. Man kann sie als eine geistliche Erkenntnis deuten. Man könnte aber auch denken, dass es eine Binsenweisheit ist, wenn man hört, dass Leistung sich wieder lohnt. Das hören wir sowieso immer. Ist das bahnbrechend neu? Ich möchte im zweiten Durchgang, nachdem wir jetzt gehört haben, wie wir das traditionell auslegen, eine Problemanzeige machen. Und dazu müssen wir genau hingucken in den Text. Ein paar Dinge, die mir auffallen, wenn wir genau in diesen Text hineinschauen. Die problematisieren wir erstmal. Dinge, die nicht rund sind, die nicht passen. Okay? Das Erste, was mir Bauchschmerzen bereitet bei diesem Text, sind die exorbitanten Summen, die hier genannt werden. Das wird gar nicht so richtig deutlich, wenn wir das heute so lesen. 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent hört sich nicht nach viel an. Und der Herr sagt sogar am Ende, du bist über wenig treu geblieben, kannst du über viel. Also für den ist das nicht viel. Ein Denar, so kann man nachlesen, und vielleicht habt ihr sogar Bibeln, dann könnt ihr da heute einmal davon profitieren, dass da hinten Maße und Gewichte und Münzen immer so eine Seite ist. Ne? Könnt ihr das nämlich nachlesen. Ein Denar, lernt man, sei ein Tagelohn gewesen und ein Talent bestand aus 6.000 Denaren. Okay, wir rechnen jetzt ein bisschen, ihr rechnet im Kopf mit. Wenn nun jemand 5 Talente als Arbeitskapital bekommt, dann wären das also 30.000 Tagelöhne. Bei 6 Arbeitstagen pro Woche, setzen wir mal an, und keinem Urlaub, müsste man für 5 Talente als normaler Arbeiter Tagelöhne damals knapp 100 Jahre arbeiten. Da fragt man sich natürlich als erstes mal, was sind das für Beträge, für die ein normaler Mensch 100 Jahre arbeiten muss. Ne? Über den Daumen gepeilt, sagen wir ja heute so ganz grob, ein Arbeitsplatz kostet insgesamt 50.000 Euro pro Jahr, vielleicht weniger. Also wenn wir das übertragen wollten, wären das 5 Millionen Euro. Für 5 Millionen Euro müsste ich 100 Jahre arbeiten. Entsprechend 2 Millionen und 1 Million für die anderen Beträge, die genannt werden. Ne? Das ist nur ganz grob geschätzt. Aber natürlich, wenn wir das hören, die Beträge, und versuchen, das irgendwie auch nur grob zu übertragen, denken wir, von welchen Leuten redet Jesus eigentlich hier? Was sind denn das für Leute? Wer bekommt denn solche Summen anvertraut? Von jemandem, der dann noch meint, du bist über wenig treu geblieben. Da kannst du auch über mehr treu sein. Und deswegen auch die Assoziation mit der Bankenkrise, wo mit Summen gehandelt wird, wo wir noch nicht mehr die Nullen zählen können. Außer die, die in den Vorständen sitzen. Jedenfalls kennen wir das nicht, dass wir mit solchen Beträgen handhaben. Und das ist das erste Problem, dass die Leute, zu denen Jesus gesprochen hat, die gehörten auch nicht zu dem Klientel. Das waren normale Leute. Also frage ich mich, was ist denn wahrscheinlicher gewesen bei der Zuhörerschaft, die Jesus hatte, dass diese armen Bauern, Hausfrauen, Tagelöhner, die Jesus zuhörten, dass sie als erstes bei dem Gleichnis gedacht haben, ach, das ist ja nett, dass der Herr so großzügig Geld anvertraut. Er verschenkt es ja nicht, er vertraut es ja nur an. Oder wäre unsere Reaktion nicht ähnlich gewesen wie bei meiner Einleitung mit den hohen Beträgen und Bonusauszahlungen, dass wahrscheinlich die Leute als erstes gedacht haben, diese reichen Geldsäcke haben doch total die Bodenhaftung verloren. Das ist meine erste Problemanzeige, also diese Beträge. Die Beträge bringen mich auch noch auf ein zweites Problem und das hat die Überschrift rücksichtslose Geschäftspraktiken. Auch da schaue ich ein bisschen genauer hin. Und man fragt sich natürlich erstmal, wenn man ja sagt, da hat jemand 5 Millionen und nach einer gewissen Zeit, der Text sagt eine lange Zeit, hat er 10 Millionen. Nun wissen wir alle, dass wenn man Kapital hat und das verdoppeln will, dass das nicht so einfach ist. Verdoppeln heißt ja, dass man 100% drauf gemacht hat. Ne? Ich muss immer lachen, wenn ich bei mir in die Bank gehe, wenn ich an Geldautomaten gehe, dann machen die Werbung, legen Sie hier jetzt Festgeld an oder so für 1,x%. Ich habe gesagt, es mag ja sein, dass das nicht mehr gibt, ne? Aber ich muss immer lachen, wenn ich denke, dass sie noch mal dann die Frechheit und die Kühnheit haben, damit Werbung zu machen. Ich würde mich schämen für 1, so und so viel Prozent. Aber die machen auch Werbung damit. Sichere 1, so und so viel Prozent auf ihr Geld. Also, auch da bräuchte ich, bei 1% bräuchte ich auch 100 Jahre. Wenn man das mal Zins nicht mitberechnet. Also ist es ganz schön schwer, so eine Summe zu verdoppeln. Klar, es ist eine lange Zeit vergangen. Aber auch hier ist es nicht so, dass die Leute, die das gehört haben, erstmal gedacht haben werden, na, geht das alles so mit rechten Dingen zu? Der Herr selbst sagt ja zu dem dritten Knecht, er wäre schon mit den Zinsen zufrieden gewesen, wenn er das zur Bank gebracht hätte oder zu den Wechslern und hätte Zinsen bekommen. Da kann man jetzt sich erkundigen, was waren denn so die Zinssätze in der Antike? Was bekam man denn damals? Man bekam 8-12%. Alles über 12% wurde als Wucher angesehen und war auch verboten. Also 12% war so das Maximum. Und der Text scheint ja nahezulegen, dass wenn der Herr sagt, naja, damit hätte ich mich auch schon zufrieden gegeben, dass die anderen mehr gekriegt haben. Mehr bedeutet aber, dass sie andere Geschäftspraktiken angewandt haben. Denn den Wucherzins gab es damals, auch wenn er verboten war. Man konnte irgendwo sein Geld hingeben oder verleihen zu Zinssätzen, die eben, sag mal, unmoralisch hoch waren darüber hinaus. Und dann, in dem Fall, hätte man es wahrscheinlich geschafft, in einem bestimmten Zeitrahmen diese Summe zu verdoppeln, wenn man denn das Ganze wieder zurückkriegt. Also erstmal glaube ich, dass die Leute, die damals das gehört haben, gesagt haben, da stinkt was. Da ist irgendwas nicht ganz koscher. Und dann müssen wir noch bedenken, dass es sich ja um jüdische Zuhörer handelte. Die waren ja sein Publikum. Da steht in 3. Mose in ihrem Gesetz, 25, ab Vers 35, wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne. Also hier ein bisschen soziales Auge auch. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Da geht es natürlich um die Armen und um die Sorge, aber hier merkt man schon, dass das Thema Zinsen im Gesetz des Mose auch immer sehr mit Bedacht gehandhabt wurde. Also, was werden die Leute gedacht haben? Zweite Problemanzeige. Werden sie gedacht haben, Mensch, da war einer pfiffig, der hat schlau aus seinen 5 Millionen 10 gemacht? Oder werden sie auch gedacht haben, naja, das ist ja typisch, ne? Die Reichen, die kriegen ganz andere Zinssätze. Auf unserem Rücken, auf unserem Buckel, da werden sie doppelt so reich. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass unter diesen Zuhörerinnen und Zuhörern Jesu es solche gab, die genau Opfer jener Geschäftspraktiken, die nämlich sehr verbreitet waren, denn es war ja auch ein Staat, der fremdregiert war und wo Rom Interesse hatte, möglichst viel an Geld abzuziehen, dass es da einen armen Bauern gab, der sich aufgrund einer Fehlernte Geld von einem Reichen hatte leihen müssen. Und das zu einem hohen Zinsrisiko. Und dann brauchte es nur noch eine weitere Fehlernte und schon war er in die sogenannte Schuldknechtschaft geraten. Nun durfte er auf seinen eigenen Feldern anbauen, aber aller Profit ging in die Tasche desjenigen, dessen Schuldner er war. Und durfte nicht einmal den Profit behalten. Das waren ganz viele Menschen, die damals darunter gelitten haben. Also, wir haben die hohen Summen. Wir haben die etwas windigen Geschäftspraktiken. Dann haben wir hier die Aussage, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit abfindet. Ich finde es ein bisschen eine Problemanzeige. Das ist das dritte Ärgernis. Denn hier sind ja durch diesen Spruch dieselben Mechanismen beobachtbar, die damals wie heute am Kapitalmarkt zu beobachten sind und die uns Sorgen machen sollten. Nämlich, dass Menschen, die ganz viel Geld haben, auch rechtmäßig haben, das ist ja nichts Schlimmes, auch in der Bibel überhaupt nichts Schlimmes, aber dass es da viel leichter fällt, reicher zu werden und dass Arme immer ärmer werden, also die Schere auseinandergeht. Das wird immer wieder in den Medien gesagt, dass das ein Problem ist unserer Gesellschaft. Wohlstand ist nichts Schlimmes. Schlimm ist es, wenn die Schere auseinandergeht. Das klingt natürlich erstmal wie eine Banalität, aber genau das ist die Sorge, die ich habe, dass diese Banalität eben hier drin steht. Und genau in dem Text nämlich als die Einstellung, die der Herr hat. Lest mal den Vers 29, da steht, wer hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und wenn man nicht wüsste, dass es Jesus ist, der hier spricht, dann würde man an wen würde man denken, wenn man an den Herrn denkt? Also spontan fällt mir das Gleichnis ein von David und beziehungsweise von Nathan, der zu David geht, nachdem David da das Ding mit Bathseba hatte und den Ehemann über die Klinge hat springen lassen. Da kommt Nathan zu ihm und erzählt ihm genau das Gleichnis. Er sagt, da ist ein Reicher, der hat ganz viel Kleinvieh, ganz viele Schafe. Und da ist ein Armer, der hat nur eins. Das arme Schäfchen, das füttert er, das kann sogar bei ihm schlafen und ihn wärmen. Das ist ein einziges Schäfchen. Und der Reiche bekommt Besuch, aber er hat keinen Bock, eins von seinen Schafen zu schlachten und klaut das von dem armen Menschen. Und David geht ab wie die Post, denkt sich, der Mann ist des Todes. Also damals wurde das Gleichnis erzählt, weil es ungerecht ist, weil das unmoralisch ist. Genau das ist aber hier die Einstellung des Herrn. Sollen wir uns jetzt über diese Erkenntnis erfreuen? Also, letzte Problemanzeige ist der Charakter des Herrn, wie er dargestellt wird in diesem Gleichnis. Wer ist denn das? Wie wird er denn charakterisiert hier? Natürlich einmal der dritte Knecht sagt etwas aus über ihn. Der sagt, ich weiß, dass du hart bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast, dass du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Das ist Vers 24. Er sagt, dass er ein Herr ist, vor dem man Angst haben muss. Nun, man kann dem Dritten natürlich, und so ist es meistens in den Kommentaren, vorwerfen, dass er einfach nur ein verzerrtes, jämmerliches Gottesbild habe. Es ist natürlich verwirrend, dass der Herr ihm diese Aussage bestätigt und sagt, naja, wenn du das glaubst, dann werde ich genauso handeln an dir. Vers 26 folgend ist es. Die Zuhörer Jesus werden in dem Herrn, den er dort schildert mit diesen Worten, nichts anderes gesehen haben als, und das kannten sie aus eigener Anschauer, als einen Reichen, der oft weg ist, viele Sklaven hat und der nur ein Ziel hat, nämlich Gewinnmaximierung. Die Sklaven werden zwar gelobt, aber weder werden sie befördert noch freigelassen. Diese Art von Herren kannte das Publikum von der römischen Besatzungsmacht, vielleicht auch von den eigenen Leuten. Und auch hier frage ich, ist das der Gott, den Jesus uns nahebringen möchte? Hat Jesus nicht in einem anderen Gleichnis erzählt, dass er der Sämann ist, der frei ausstreut? Sagt Paulus nicht, dass er sein Blut für uns gab, als wir noch Sünder waren? Ist das Evangelium nicht die Botschaft, dass man zur Freude des Vaters eingeht, ohne Leistungen im Sinne der Vermehrung von Kapital oder Talent erbracht zu haben, eben aus Gnade? Und jetzt haben wir ein paar Sachen zusammengetragen, jetzt schubbert ihr wahrscheinlich schon ein bisschen unruhig auf eurem Stuhl hin und her und gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht so genau hingucken. Uns hat es immer so gefallen, das Gleichnis, so bei der ersten Lesung. Also bürsten wir das jetzt nochmal ein bisschen gegen den Strich. Wir haben genug Fragen gestellt, wir sind verwirrt genug. Wenn wir das jetzt anders verstehen wollten, wie würden wir es verstehen? Das Problem ist ja, dass wir 2000 Jahre christliche Auslegungstradition immer mit uns herumtragen, in den Text hineinbringen. Und das Erste, was wir an Auslegungstradition in solche Texte mit hineinbringen, ist, dass wir Dinge, also auch Gleichnisse vergeistlichen, die praktisch gemeint sind. Damit hat man schon erfolgreich und sehr früh in der Kirchengeschichte angefangen, die radikalen Spitzen aus den Aussagen Jesu, ob das Gleichnisse oder Aussagen waren, herauszunehmen, indem man sie vergeistlicht. Also indem man die Radikalität da herausnimmt. Und das musste man auch, wenn man spätestens ab dem 4. Jahrhundert Staatsreligion werden wollte, weil viele der Aussagen, die Jesus getan hat, vertragen sich nicht mit der Politik einer Staatsreligion, die eben auch einherstellen muss, die auch diese ganzen Logistik hat und diese ganze Fragen der Rechtsprechung. Das heißt, Religion musste nun ab dem 4. Jahrhundert dem Staat und seinen Interessen dienen. Viele kritische Aussagen, zum Beispiel der Propheten aus dem Alten Testament und auch der von Jesus, wurden dem jetzigen Status quo als Staatsreligion angeglichen. So gab es, so sind die Geschichten, in denen es um Sklaven geht, um Richter, um Frauen, Herren, wo von Zöllnern und von Aussätzigen die Rede ist, die wurden aus ihrem Kontext genommen schnell und wurden geistlich gedeutet. Damit hat man sich natürlich die Schererei erspart, dass Jesus vielleicht das gemeint haben könnte, was er gesagt hat. Wenn Jesus in Nazareth sagt, Lukas 4 könnt ihr das nachlesen, dass er gekommen sei, die Gefangenen frei zu machen, dann denken wir nicht mehr an Gefangene, die im Gefängnis sitzen, sondern an die Gefangenschaft der Sünde. Und ob schon er in der gleichen Aussage sagte, dass er Lahme gehend machen möchte, Blinde sehend und das genauso gemacht hat, denken wir nicht, dass er das meinte in Bezug auf Menschen, die Gefangene sind, im Sinne von unrechtmäßig Gefangene. Also da haben wir eine Tradition der Vergeistlichung, um uns die Texte zu entradikalisieren. Und dann haben wir noch das sprachliche Problem in unserer Auslegung, nämlich, und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil die Macht von Sprache ist so groß, dass das Wort Talent eben bei uns überhaupt nur noch bedeutet Fähigkeit und nicht Geld. Aber wir müssen als erstes sehen, dass es einfach nur Geld bedeutet. Jesus redet von Geld und er redet von viel Geld. Und er unterscheidet sogar Geld entsprechend den Fähigkeiten, so sagt der Text das ganz genau. Das heißt, Geld und Fähigkeiten ist nicht dasselbe. Also, jetzt haben wir die Problemanzeige zusammen und auch, warum wir das teilweise so sehen. Wie deuten wir das neu? Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt. Und es beruhigt uns vielleicht zu hören, dass die Jünger sie oftmals nicht verstanden haben. Andere sind für uns bis heute schwer zu verstehen von den Gleichnissen Jesu. Diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, lassen sich der Einfachheit halber in zwei Kategorien aufteilen. Es gibt solche, die uns vermitteln wollen, wo Jesus uns sagen will, so ist es im Reich Gottes. Und oft fängt er auch so an, ne? Denn das Reich Gottes ist wie wenn ein Mensch und so, und dann erzählt er eine Geschichte. Das sind Reich Gottes Gleichnisse. Da will er uns sagen, bei Gott läuft es so. Es gibt aber auch die andere Kategorie von Gleichnissen, die sagt, guck mal, bei Menschen läuft es aber so. Die will uns die Augen öffnen. Die will der Welt die Masken vom Gesicht reißen und sagen, so läuft es in der Welt ab. Das ist zum Beispiel das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Da lernen wir, ja, so läuft es ab. Ne? Kein Mitgefühl, keine Barmherzigkeit. Da gibt es das Gleichnis von der Witwe, die den ungerechten Richter so lange nervt, bis er ihr Recht spricht. Das will uns ja nicht nur lehren, dass wir hartnäckig beten sollen, sondern in welcher Ungerechtigkeit entrechtete Menschen in der Welt stehen. Ein ungerechter Richter, das Schlimmste, was es gibt. Da gibt es das Gleichnis vom schlauen Verwalter, der einfach Schuldscheine fälscht, um bei seinem Herrn einen guten Bonus noch einzustreichen. Das macht uns auch Probleme. Könnte es sein, dass auch das Gleichnis hier eines aus jener Kategorie ist, nämlich so tickt die Welt. Die rüden Geschäftspraktiken, der alleinige Fokus auf die Kapitalvermehrung, die Umverteilung des Kapitals auf den Reichen, das Auseinandergehen der sozialen Schere, das Schicksal derjenigen, die an diesem Ausbeutungssystem nicht teilhaben. Was ist das Schicksal? Sie fliegen raus. Mit anderen Worten, was, wenn hier gar nicht vom Gericht und von der Belohnung die Rede ist, sondern was, wenn es in diesem Gleichnis um Haushalterschaft geht? Wenn es darum geht, den Status quo zu boykottieren, sind wir überhaupt so mutig zu denken, dass vielleicht für Jesus nicht der erste und nicht der zweite, sondern der dritte Knecht, der war, den er herausheben wollte? Dass es als ein politisches Gleichnis sozusagen zu deuten ist, weil der Dritte macht einfach nicht mit beim Ausbeutungssystem. Der entzieht dem Kapitalmarkt einfach das Kapital. Und hatte Jesus nicht vielleicht in der damaligen Zeit die Lacher auf seiner Seite, wenn er erzählte, wie, und er hat ein bäuerliches Publikum vor sich, wie jemand versucht, Geld einzupflanzen und sich wundern, dass es keine Keime treibt. Könnte es sein, dass er so eine Art humoristische Annäherung war an die Tatsache, Geld vermehrt sich eben nicht von alleine, sondern durch Praktiken, die gut sind oder wie in diesem Gleichnis ein bisschen windig. Das Gleichnis kann gedeutet werden als der Bericht von einem, der nicht mehr die Wege dieser Welt mitgehen will. Er erleidet das Prophetenschicksal. Die Welt hat für solche Leute, die sich nicht mal an ihrem System beteiligen, nur noch Hohn und Spott und Gericht. Sie kann sie nur noch zu Außenseitern machen und ausstoßen. Für mich bedeutet das heute, wenn wir das übertragen, die großen Herren dieser Welt, damit meine ich eben nicht Gott, sagen wir, die großen Bosse, die Finanzen und die Geschicke leiten, die Bonuseinfahrer in den Chefetagen, die multinationalen Konzerne, sie alle erwarten von uns Treue und harte Arbeit, um ihre Profite zu maximieren. Nichts anderes hat uns ja die Bankenkrise gelehrt, wenn sie uns überhaupt was gelehrt haben. Wenn du aber versuchst, ihnen nur das zurückzugeben, was sie dir auch gegeben haben, dann erleidest du ihr Gericht. Dann wäre es ein Gleichnis über Haushalterschaft. Haushalterschaft im Sinne Jesu bedeutet aber das, was dann in dem Gleichnis danach geschildert wird. Und das ist das Gleichnis vom Weltgericht. Und das könnte sein, dass es ein Kontrastgleichnis ist. Das eine sagt nämlich, so geht es in der Welt zu. Das andere aber, nämlich das, was danach folgt, in Vers 31 erläutert, was bei Gott und in seinem Reich zählt, nämlich, Jesus führt es ja dann aus, sich um die Armen zu kümmern, die Nackten zu kleiden, die Gefangenen zu besuchen. Will Jesus damit sagen, die Welt vermehrt Kapital, aber im Weltgericht geht es darum, ob wir als Nachfolger Christi Liebe vermehrt haben, Anteilnahme, ob wir Gnade ausgegeben haben und nicht Leistung gepredigt haben, ob wir dem Reich Gottes die Bahn gebaut haben. Und das ist im Übrigen genau die Geschichte Jesu Christi selbst. Sein Weg ans Kreuz ist eben auch der Weg hinaus in die Finsternis. Unsere Agenda, so die Lektion, die ich aus diesem Gleichnis ziehe, ist es, die Wege der Welt nicht mitzumachen, uns nicht wie der Knecht von der Angst einschüchtern zu lassen, sondern das Kreuz Christi auf uns zu nehmen, anders zu handeln, anders zu denken, mitzudenken. Das heißt, Haushalterschaft, ganzheitlich verstanden als der Umgang mit Geld und jetzt auch mit unseren Fähigkeiten, mit Barmherzigkeit, der Umgang mit Menschen und die Vermehrung der Liebe, das, so lehrt mich das nächste Gleichnis, werden die Faktoren sein, nach denen Gott uns beurteilen wird. Also machen wir die Wege dieser Welt einfach mit oder lernen wir radikal anders zu leben? Und wie könnte das radikal anders Leben aussehen? Das ist die Frage, die uns hier gestellt wird. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich biete an, ich habe das im Blog schon gesagt, dass ich im Anschluss nicht Hände schüttle, sondern dass wir auch mal ein Predigt-Nachgespräch machen und heftig diskutieren darüber, was wir verstehen und wie könnte anders Leben denn aussehen. Amen.